Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Schubladen können praktisch sein, um Dinge einzuordnen, gerade in Ämtern. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, das beobachtet schon seit langem Rechtsextremisten, Linksextremisten und Islamisten. Und vor einem Jahr haben die Verfassungsschützer eine neue Schublade aufgemacht, unter dem Eindruck der Radikalisierung der Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Und um dieses neue Objekt geht es heute unter anderem beim Symposium des Bundesverfassungsschutzes um die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Mit dabei ist Julia Ebner, Extremismusforscherin am Londoner Institute for Strategic Dialogue. Sie hat sich ausführlich mit Rechtsextremismus und Islamismus befasst und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Ebner, was gehört in diese Schublade verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates?
Es werden darunter verstanden Demokratie- und Systemgegner. Ja, darunter würde man Verschwörungstheoretiker, militante Impfgegner bezeichnen, Corona-Maßnahmengegner. Vor allem in den letzten Jahren haben die sich ja wirklich verstärkt oder hat sich die Radikalisierung in dieses Spektrum verstärkt, das nicht mehr klar politisch einzuordnen ist, wo aber natürlich Überlappungen mit rechtsradikalen Strukturen auch der Reichsbürgerszene auffallen und auch in den letzten Monaten der prorussischen Aktivismusszene auffallen.
Wo ist denn die Grenze? Also wo fängt diese Delegitimierung an, den Staat zu gefährden? Also was ist mehr als Kritik?
Das ist immer eine hochrelevante Frage und es geht hier natürlich darum, wirklich die Balance zu halten und damit wir die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit nicht einschränken. Aber man sieht, dass hier vor allem die Rhetorik teilweise in den geschlossenen Kanälen immer mehr auch wirklich sich gegen die Demokratie richtet, teilweise auch deutlich aggressiver und gewaltbereiter wird. Und das ist auch genau die Gefahr. Also einerseits sehen wir eine Gefahr in Richtung Gewalt, dass auch natürlich Anschläge gegen die Feindbilder, die in diesen Verschwörungsmythen integriert sind, immer häufiger auch geplant werden, beziehungsweise auch teilweise schon stattgefunden haben. Und andererseits das langfristige Misstrauen, das aufgebaut wird gegen die demokratischen Institutionen, die etablierten Medien und auch die Wissenschaftslandschaft, natürlich wirklich unsere Demokratie schwächen kann. Und das ist die zweite längerfristigere Gefahr als jetzt unmittelbare Angriffe auf politische Gegner.
Der Verfassungsschutz selbst tut sich ja offenbar noch schwer damit einzuschätzen, wie groß die Szene derjenigen ist, die den Staat so radikal ablehnen. Zumindest will er offenbar im bald erscheinenden Verfassungsschutzbericht keine Zahlen nennen. Kann man bei so diffusen Aspekten wie Corona-Leugnung oder Verschwörungsmythen überhaupt von einer Szene sprechen?
Nein, und ich denke, darin besteht auch die große Herausforderung generell, dass unser Extremismusbegriff relativ altmodisch ist und einer neuen Definition bedarf. Also wir sehen hier sehr starke Überlappungen und schon fast eine neue Dynamik generell in der Radikalisierung, dass sich Anhänger von extremistischen Netzwerken nicht mehr an einer zentralen Ideologie orientieren, sondern eigentlich ihre eigenen ideologischen Elemente selbst zusammenstellen. Also so, als würden sie ihre eigene Galerie zusammenstellen aus extremistischen Ideen und Verschwörungsmythen, wo man natürlich auch das auf die Infrastruktur von diesen Tech-Plattformen wie zum Beispiel Telegram, aber auch alternative soziale Medien zurückführen kann, weil man sich in unterschiedlichen Telegram-Gruppen die Informationen holen kann und hier teilweise frauenfeindliche, dann aber vielleicht auch Impfgegner-Narrative holen kann. Zusätzlich dazu kann man in rassistischen Gruppen präsent sein. Also es besteht hier fast ein Bedarf, weit über den Extremismusbegriff, der bisher existierte, hinauszugehen. Ich denke, das ist auch war auch der Grundgedanke von dieser neuen Kategorie, nämlich dass man diesen altmodischen Begrifflichkeiten entkommt, die eventuell nicht mehr alles einordnen können, was auch Gewaltbereitschaft fördern kann.
Wie schwer ist es nun für Verfassungsschützer einerseits, aber auch für Sie als Extremismusforscherin, die Strukturen und Mechanismen dieses neuen Phänomens zu beobachten?
Es ist enorm schwierig, so wie Sie vorhin angesprochen haben, zu verstehen, wo wirklich eine relevante Gefahr für die Sicherheitsbehörden besteht und wo Handlungsbedarf besteht. Natürlich ist nicht alles, was Systemkritik ist und was auch in Gegnerschaft ist, ist nicht das alles auch wirklich eine Gefährdung für die nationale Sicherheit oder auch für die Demokratie. Deswegen muss man hier wirklich sehr klar auf die Sprache schauen, auf die linguistischen Auffälligkeiten und die Narrative, die wir bisher auch beobachten konnten, zum Beispiel als Muster im Terrormanifesten oder in der Rhetorik von gewaltbereiten Gruppierungen. Also hier kann man sehr viel lernen und das auch auf neue ideologische Gruppen beziehen, die das wissen, was hier das Muster ist, wo es plötzlich gefährlich wird und wo die Gewaltbereitschaft gegeben ist. Ich mache auch gerade in meiner Forschung an der Oxford-Universität eine Analyse zu existierenden Terrormanifesten und versuche auf Basis dieser sprachlichen Gemeinsamkeiten darauf zu schließen, wann etwas wirklich eine Gefahr, eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellt.
Sie haben sich ja ausführlich mit den Wegen in die Radikalisierung befasst, von Islamisten und von Rechtsextremisten. Sehen Sie hier Parallelen?
Es gibt auf jeden Fall sehr viele Parallelen, also nicht nur in der Wahl der Zielgruppen. Nämlich natürlich sind die allermeisten Menschen, die einer Radikalisierung zum Opfer fallen, sei es auf islamistischer, rechtsextremer oder anderer ideologischen Richtungen, haben immer, fast immer eine Identitätskrise, sind immer geprägt von sozioökonomischen oder anderen Frustrationen, Ängsten, Unsicherheiten. Vor allem jetzt im Zuge der Pandemie sind die auch deutlich gestiegen in der Bevölkerung, was uns alle oder fast alle anfällig für Radikalisierung macht in Momenten der Schwäche, in Momenten der Einsamkeit oder der Aussichtslosigkeit. Und ein weiteres Muster besteht in den Schwarz-Weiß-Narrativen, also dieses klare Denken in Eigengruppe versus Fremdgruppe und dann oft auch damit einhergehend die Entmenschlichung und Dämonisierung einer Fremdgruppe. Die Verwendung von neuen Technologien ist natürlich eine Gemeinsamkeit, die es hier gibt. Also dieser Aufbau eines alternativen Medienökosystems, das wirklich auf allen Seiten des ideologischen Spektrums zu beobachten ist.
Der Verfassungsschutz spricht ja von einem neuen Beobachtungsobjekt. Aber gibt es da auch Verflechtungen mit anderen bereits bekannten Gruppen, etwa aus dem rechtsextremistischen Milieu?
Es gibt sehr viele Verflechtungen und Überlappungen mit den unterschiedlichsten Subkulturen, die uns schon davor bekannt waren. Also das sind Reichsbürger, das sind rechtsextremistische Milieus, das sind aber auch schon bereits bekannte Verschwörungstheoretiker-Subkulturen, die auch schon lange vor Covid Verschwörungsmythen verbreitet haben. Und es ist auch ein internationaler Trend. Also die Slogans und die Poster, die wir bei den Anti-Corona-Maßnahmen-Protesten sehen und auch beim Sturm auf den Reichstag zum Beispiel gesehen haben, waren fast identisch mit denen, die wir beim Sturm auf das Kapitol in Washington D.C. beobachten konnten und bei Anti-Covid-Maßnahmen-Protesten in Australien, in Großbritannien, in anderen Ländern auf der ganzen Welt. Es ist auch die QAnon-Verschwörungstheorie eine, wo es eine sehr starke Überlappung gibt, einerseits auf internationaler Ebene und andererseits mit eben anderen ideologischen Szenen, weil sie in ihrer, weil die Natur dieses Verschwörungsmythos eine Anti-Eliten- und eine antidemokratische Rhetorik widerspiegelt.
Die Londoner Extremismusforscherin Julia Ebner vom Institute for Strategic Dialogue war das. Heute diskutiert sie mit beim Symposium des Verfassungsschutzes, wo es um die extremen Kräfte geht, die den Staat delegitimieren wollen. Ich danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank, ja.
Tja, und weil sie gerade unterwegs ist, von London nach Berlin, habe ich das Gespräch mit Julia Ebner aufgezeichnet.